die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus Christus, der sagt über sich selbst in der Heiligen Schrift, ich finde das ganz klasse, weil die Claudia Schoh hat das eben auch vorgelesen gehabt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Erstmal ganz interessant, er sagt nicht, ich bin eine Wahrheit, ich bin ein Weg. Der Weg, die Wahrheit, steht da bestimmte Artikel davor. Und als Christen, da glauben wir das ja, wollen wir das ja weitergeben, dass unser Herr Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist und dass nur im Vertrauen auf Jesus Christus ein Mensch wirklich zum Kind Gottes wird und nur im Vertrauen auf Jesus Christus vom ewigen Tod befreit ist, das Leben hat, das wahre Leben hat, das wirkliche Leben hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht's ganz oft so, da hört man sowas wie, ja, steht die Aussage unseres Herrn der Toleranz und ich habe so das Gefühl, gerade unsere pluralistische Gesellschaft will ja diese Toleranz zu einem ganz neuen Maßstab erklären. Steht das dann nicht im Wege, wenn Jesus sowas sagt und wenn wir uns darauf verlassen, dass Jesus das gesagt hat und dass er damit recht hat? Und dann kriegt man gesagt, ja, müssten Christen nicht schon allein aus Nächstenliebe in Sachen wie Toleranz mit gutem Beispiel vorangehen oder nicht? Gerade Menschen, die keinen Glauben vertreten, die scheinen in der Gesellschaft ja irgendwie oft als toleranter zu erscheinen als die, die sich auf die Heilige Schrift berufen, die ihr Leben Jesus übergeben haben. Die probieren das ganz praktisch in ihrem Leben umzusetzen. Oft sind sie der Meinung, dass jeder auf die Weise glauben soll, wie er es am besten findet. Ich frage mich, wie sieht's denn dann mit der Wahrheit aus? Wie kann Wahrheit in Bezug zur Toleranz verstanden werden? Und in welcher Weise beeinflusst Wahrheit Toleranz? Wie gehen wir Christen mit Veränderungen in unserem nachchristlichen Land um, von denen wir, wenn wir es mit der Heiligen Schrift überprüft haben, zu der Auffassung gelangt sind, dass wir es hinnehmen, aber vielleicht nicht mittragen können. Eigentlich, und das denke ich, kann man wirklich so sagen, jeder Mensch akzeptiert Wahrheit. Wenn jetzt ein Mensch bestreitet, dass momentan Angela Merkel Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ist, dann weiß er es entweder nicht besser, oder will seinen Mitmenschen um sich herum eine Lüge auftischen. Niemand würde behaupten, dass man diese Wahrheit nicht wissen kann. Ähnlich sieht es ja auch mit anderen Wahrheiten aus, die wir in der Schule, die wir in der Uni oder anderswo vermittelt bekommen. Zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft, das erfährt auch jeder ganz praktisch, dass das eine Wahrheit ist, wenn er sich mal mit dem Fahrrad auf den Boden legt oder so. Oder auch manche anderen mathematischen Lösungen, ja. Entweder sind wir absichtlich falsch informiert, haben sich die Lehrer geirrt, oder wir haben es dort tatsächlich mit wahren Fakten zu tun. Sachliche Wahrheiten, die sind objektiv. Die sind bei uns in Deutschland im Jahr 2018 genauso gültig, wie sie etwa um das Jahr 30 nach Christus in Israel gültig gewesen sind. Aber ich glaube, das ist jetzt die spannende Frage für uns als Gemeinde. Wie sieht's denn mit den Wahrheiten des christlichen Glaubens aus? Wir glauben ja auch daran, dass erst der Heilige Geist in einem Menschen wirken muss, bevor er überhaupt die Wahrheit, die personifizierte Wahrheit, bevor er Jesus Christus erkennen und sich zu ihm bekennen kann. Oft wird gesagt, wenn man als bekennender Christ der Meinung eines anderen Menschen mit einer anderen Religion oder Weltauffassung widerspräche, dann sei man ein ganz intoleranter Mensch. Und manchmal denke ich, so ein Stück weit mag es zutreffen, wenn es mit so einer rechthaberischen Absicht geschieht oder wenn man sich so auf kleine Nebensächlichkeiten oder Geschmacksfragen bezieht. Der christliche Glaube verlangt von mir aber gerade, dass sich das Handeln, die Worte und die Glaubens- und Denkweisen eines anderen, die meinem Glauben widersprechen, nicht einfach für gleichwertig, für gleichgut oder für gleichgültig hinnehmen. Damit entfiel ja die Suche und Unterscheidung von richtig und falsch, von nützlich, von schädlich, von wahr und unwahr, von gut und von böse. Ich hatte in der Sommerbibelschule am Donnerstag ja auch gesagt, ich bin ein großer Fan von Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt. Und ich finde, der hat das als Theologe immer so wunderbar auf den Punkt gebracht. Relativismus, das ist eine große Gefahr für die Kirche. Man sagt, es gibt keine Wahrheit mehr, alles ist beliebig und alles ist am Ende egal. Solche Haltung, die alles einbettet, die sind nicht tolerant, sondern die sind indifferent, unentschieden, die sind eigentlich orientierungslos, solche Haltungen. Denn damit macht man nichts anderes, als dass man auf die eigene Überzeugung verzichtet. Dass man eigentlich seine eigene Überzeugung aufgibt und sich in so eine Beliebigkeit begibt. Und ich denke, diese Art von Toleranz wäre für uns als Christen eine Art geistliche Selbstaufgabe. Von Toleranz sein im Wortsinn, da kann man nur sprechen, wenn man auch einen eigenen Standpunkt hat und wenn man diesen Standpunkt vertritt. Hat man keinen eigenen Standpunkt, dann erduldet man ja jede andere Ansicht, nimmt die einfach so zur Kenntnis, ohne selber auf irgendeinem Standpunkt zu beharren. Ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn man wirklich tolerant sein will, dann benötigt man einen eigenen Standpunkt. Unser Herr Jesus Christus, die Apostel, die ersten Christen, die Märtyrer, die waren gegenüber jeder Person formal, äußerlich, grenzenlos tolerant, aber sie waren nicht innerlich, inhaltlich tolerant. Ich denke, das ist ein ganz großer Unterschied. Sie sagten nicht, es ist ganz egal, was man glaubt. Sie sagten nicht, es ist ganz egal, welcher Religion man angehört. Und da haben sie weder die Lehre der Pharisäer noch der Schriftgelehrten gelten lassen, noch diese vielen griechischen Götter. Und geschweige denn haben sie sich geweigert, den Kaiser in Rom als Gott zu verehren. Und das hat Folgen gehabt. Das hat ganz gravierende, ganz einschneidende Folgen gehabt. Für das Festhalten am Glauben an Jesus Christus und die Verneinung der konkurrierenden Lehren und Götter, da haben die ersten Christen oft sogar den Tod, den Märtyrertod in Kauf genommen. Soweit ist es in unserem Land, Gott sei Dank, nicht. Aber weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die, die in den Medien ganz laut nach Toleranz schreien, dann ganz wenig Probleme haben, Menschen bestrafen zu lassen, die eine andere Meinung als sie selbst vertreten. Wir sind zum geistlichen Kampf gegen antichristliche Meinungen, Worte und Taten aufgefordert. Dazu schreibt der Apostel Paulus an die Epheser, ich finde ein ganz starkes Wort, das uns in diesen Kampf hinein begleiten soll. Kämpft den guten Kampf des Glaubens und nehmt dazu das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Nach der Unterscheidung von formal äußerlicher Toleranz und innerlich-inhaltlicher Toleranz, da handelt übrigens auch Gott mit uns. Genau nach dem gleichen Muster. Aus Liebe heraus, aus ganz großer, aus wunderbarer Liebe hinaus, da erträgt Gott den ungehorsamen, sündigen Menschen, vernichtet ihn nicht. Und als Zeichen dafür hat er ja den Regenbogen gesetzt. Das ist ein christliches Zeichen eigentlich, dass der Mensch dieser Strafe nicht verfallen ist. Aber Gott erträgt und billigt nicht die Sünde. Das ist ein ganz grundlegender Unterschied. Und doch hat uns Jesus Christus aus Liebe die Sünde und die dafür verwirkte Strafe abgenommen, hat sie getragen, hat sie ertragen. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. So bezeichnet ihn Johannes der Täufer am Jordan. An falsch verstandener Toleranz habe ich den Eindruck, kranken auch ganz oft die interreligiösen Gespräche. Und nein, ich halte den Islam nicht für genauso wahr wie den christlichen Glauben. Und ich glaube auch nicht, dass beide Religionen den gleichen Gott verehren und anbeten. Da gibt's ganz schwere, da gibt's ganz gewichtige Unterschiede, die es nicht zulassen, dass wir zum Beispiel gemeinsam einen Gottesdienst feiern oder gemeinsam beten können. Aber deshalb muss man trotzdem mit jedem Moslem ganz persönlich, friedfertig, ja christlich, vorbildlich umgehen, formale, äußere Toleranz üben. Und vor allem ihn als einen Menschen sehen, der genauso wie ich selber auf die Erlösung durch Christus, durch sein Kreuz angewiesen ist, der so wie du und ich durch Gnade und Glauben gerettet werden kann. Damit meine ich jetzt nicht die Nachgiebigkeit oder manchmal habe ich sogar den Eindruck, die Anbiederung der Kirchen an den Zeitgeist. Ich finde es erschreckend, wenn ein EKD-Ratsvorsitzender einem Islamforum angehört, das den Bau von großen Moscheen in unserem Land unterstützt. Ich finde es schlimm, wenn in christlichen Gottesdiensten anderen Religionen die Möglichkeit gegeben wird, in ihrem Ritus zu beten. Gegen entsprechende Gestenseiten des Staates im Sinne der Integration und Gleichbehandlung der Religionsgemeinschaften kann ich allerdings nichts einwenden. Oft wird als Beispiel für religiöse Toleranz auf Lessings Nathan der Weise auf die Ringparabel verwiesen. Musste das in der 11. Klasse mal durcharbeiten, dieses Buch, und fand das auch ein Stück weit ganz faszinierend. So, der Sinn der Sache ist ja dann, die wahre Religion erweist sich darin, wie viel Gutes ihre Anhänger, ihren Mitmenschen an Guten tun. Für eine Staatsmoral, finde ich, ist das ja ganz gut, gültig, geltend. Doch unser christlicher Glaube, der besteht nicht zuerst allein aus Geboten der Nächstenliebe, der besteht nicht nur aus Ethik, also nicht auf der horizontalen Ebene von Mensch zu Mensch. Das ist erst der zweite Schritt, den man nicht vor dem ersten abschneiden und isolieren kann. Zuallererst geht es darum, was Gottes Wahrheit für uns ist, auf welchem Wege Gott uns anspricht, und welchen Weg uns Gott ins ewige Leben weist. Also erstmal die vertikale Ebene von Gott zum Menschen. Und dazu spricht unser Herr Jesus Christus, spricht er immer wieder: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Am Mittwoch, jetzt habe ich aufgepasst, dass ich nicht wieder Donnerstag gesagt habe, am Mittwoch, da haben wir in der Sommerbibelschule das hochbrisante Thema Schwul als Christ besprochen. Haben ganz bewusst die Bibel, das ist ja eine Bibelschule, die Bibel zu dieser Thematik befragt. Haben uns überlegt, was das für unser praktisches Leben als Christinnen, als Christen hier in Deutschland bedeutet. Jesus will die Gemeinschaft mit uns allen. Er sucht die Gemeinschaft, er sucht sie mit allen Menschen, vollkommen egal, ob heterosexuell oder homosexuell empfindend. Die Annahme ist bedingungslos. Die Rechtfertigung des Sünders vor Gott, die geschieht allein aus Gnade und dadurch, dass ein Mensch durch sein Vertrauen auf Christus sein erlösendes Kreuzesopfer annimmt. Aber dieses Vertrauen, diese Beziehung zu Jesus, seine Liebe, die kann, die soll, die darf einen Menschen auch verändern. Und da bin ich fest davon überzeugt, die kann auch in den Bereichen Veränderung schaffen, die andere für unveränderbar halten. Denkt an dieses wunderbare Wort: Bei Gott, da ist kein Ding unmöglich. Da dürfen wir uns drauf verlassen, es ist kein Ding, überhaupt nichts ist unmöglich vor dem Schöpfer, vor dem Herrn des ganzen Universums. Bei einer Umdeutung der Bibel und bei einer Anpassung an den Zeitgeist Da dürfen wir als Gemeinde aber ganz bewusst nicht tolerant sein. Das Zeugnis der Heiligen Schrift ist Quelle und Richtschnur dieses Auftrages. So heißt es im sogenannten Ordinationsvorhalt, der wird bei jeder Ordination eines Pfarrers oder einer Pfarrerin verlesen. Lasst uns die Heilige Schrift auch hier in Oberzhausen als Quelle und als Richtschnur unseres Christseins ernst nehmen. Auf die Frage, ob wir als Christen immer tolerant sein müssen, da möchte ich als Antwort einen Text aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher vorlesen. Ich denke, dieser Text ergibt einen guten Leitfaden, den wir getrost in unserem christlichen Leben befolgen und umsetzen können. Ich lese den Predigttext aus dem ersten Thessalonicher Brief im 5. Kapitel. Paulus schreibt da, ermahnt da: Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.